Welchen Vorteil haben denn Frauen, wenn sie in einem technischen Beruf sind?
Also der Allerwichtigste, glaube ich, ist, und ohne den würde es auch gar nicht gehen, ist, dass es wahnsinnig spannende Berufe sind. Ja, also der technische Beruf ist ja nicht der Automechaniker allein, der für viele Frauen, glaube ich, nicht besonders attraktiv ist, sondern der technische Beruf ist ja einer, der im Endeffekt Lösungen darauf sucht, vor allem auch für die globalen Herausforderungen, die wir haben, wie im Bereich der Digitalisierung, Klimawandel, natürlich Demografie etc.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe der Global Goals unseres Nachhaltigkeitspodcasts des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Mein heutiger Gast ist eine besondere Frau, eine liebe Kollegin von mir, Dr. Maria Theresia Niss, auch genannt Therese Niss. Therese, du bist Abgeordnete zum Nationalrat mit mir gemeinsam seit 2017, bist Vorständin der Mitterbauer Beteiligungs AG und jetzt auch Initiatorin der Mentality Stiftung. Anfang 2019 warst du auf der Liste des Industriemagazins unter den Top 10 einflussreichsten Frauen Österreichs. Und jetzt erzähl mal einfach so vom Start weg, wie deine Karriere begonnen hat und wie du dann schlussendlich in der Politik gelandet bist.
Ja, danke sehr, Carmen. Danke für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, mit dir zu plaudern und natürlich auch in diesem Setting. Ich fange jetzt nicht an mit meinem Praktika während der Oberstufe, aber vielleicht so wirklich meine Karriere, vor allem in die Richtung Politik, hat begonnen 2008. Von 2006 bis 2008 war ich nochmal 2 Jahre im Ausland und habe ein MBA in Spanien gemacht und bin zurückgekommen und wurde damals die Vorsitzende der Jungen Industrie in Wien und 2009 dann die Vorsitzende der Jungen Industrie im Bund. Und das ist im Endeffekt schon ein bisschen ist keine politische Arbeit, aber ist natürlich eine, ich sage mal, Lobbyingarbeit für Ziele, für Agenten der Jugend. Wie stellt man den Standort zukunftssicher auf etc. Und da durfte ich schon ein bisschen in die Politik schnuppern. Ich habe daneben eben, wie gesagt, war eine Zeit lang operativ in der MIBA AG, unserem Familienunternehmen, tätig. Und seit 2013 bin ich eben Vorständin in der Holding. Und parallel dazu hatte ich eben den Vorsitz in der Jungen Industrie. Und so ist es dann auch dazu gekommen, dass ich dann tatsächlich Politikerin geworden bin. Wir erinnern uns an das Jahr 2017, wo ja sozusagen der Wechsel war von Reinhold Mitterlehner zu Sebastian Kurz. Da ist ein irrsinniger Ruck von Veränderung durchs Land gegangen. Es war ein ziemlicher Reformstau und jeder hat irgendwie gehofft, dass sich endlich etwas tut, vor allem eben auch im Sinne des Standorts etc. Und da habe ich mir gedacht, da möchte ich eigentlich mitwirken, immer nur etwas zu fordern und sich über die Regierung aufzuregen oder über die Politik aufzuregen, ist das eine und dann mitzugestalten ist das andere und das mache ich jetzt seit 2017.
Du bist ursprünglich aus Oberösterreich, bist in Gmunden aufgewachsen und dein Papa war Präsident der Industriellen Vereinigung Österreich. Hat dich das sehr geprägt und wie sehr hat eigentlich deine Familie und das Engagement dann deinen Weg dorthin auch mitbereitet?
Ja, das hat mich natürlich sehr geprägt. Also wir sind, würde ich mal sagen, ein wirkliches Familienunternehmen. Also bei uns wurde am Tisch über das Unternehmen, aber eben auch über Politik, über Wirtschaft etc. gesprochen. Wir waren irrsinnig oft im Unternehmen bei allen möglichen Feiern, von der Weihnachtsfeier über Sommerfest. Ich habe mein erstes Praktikum in der Firma gemacht. Also ich bin schon mit dem Unternehmen aufgewachsen und das Gleiche gab es dann eigentlich mit der Industriellen Vereinigung. Also auch da hat mein Vater wahnsinnig viel mit uns darüber gesprochen, darüber sozusagen für das Land auch zu arbeiten, für Österreich zu arbeiten, dem Land etwas zurückzugeben. Das mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber so war es tatsächlich. Und das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war schon während der Schule auch dann teilweise engagiert und habe versucht, irgendwelche Veranstaltungen, vor allem auch in Bezug auf die Außenpolitik, auf Europapolitik aufzustellen. War dann ja auch eine Zeit lang in Brüssel im Europäischen Parlament. Und deswegen war dieses Engagement, dieses Interesse für Österreich, für Europa und wenn man so sagen will, auch für die Welt, auch im politischen Sinn eigentlich immer gegeben, aber eben auch, und ich glaube, das ist etwas, was mich sehr prägt, für den Standort. Also wie sind die richtigen Rahmenbedingungen dafür, dass wir einfach ein erfolgreiches Land bleiben können. Und das hat mir extrem Spaß gemacht, weil du natürlich mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Leuten in Kontakt kommst. ja, also insofern zusammenfassend, es hat mich sehr geprägt und ich kann auch nur sagen, Gott sei Dank.
Und wenn du jetzt, vielleicht erzähl mal ganz kurz über euer Unternehmen, wer hat das Unternehmen gegründet, was macht die MIBA genau, die Schwerpunkte und die Unternehmensphilosophie ein bisschen?
Also das Unternehmen wurde gegründet im Jahr 1927 von meinem Großvater, der war damals 21 und hat im Endeffekt die, wenn man so nennen will, Werkstätte seines Lehrmeisters übernommen. Da ging es stark um das Thema Reparatur und das hat er dann immer...
Also Fahrzeuge.
Genau. Und hat er immer mehr weiterentwickelt. Mein Großvater war ein irrsinniger technischer Pionier, wenn man so sagen will, war irrsinnig interessiert an der Technik, an der Weiterentwicklung und hat so das Unternehmen, würde ich mal sagen, natürlich aufgebaut. Und mein Vater hat es dann, sagen wir mal, so ausgebaut und vor allem internationalisiert. Es wird jetzt seit 2013, also seit 9 Jahren, von meinem Bruder geleitet. Und die MIBA macht im Endeffekt, baut Komponenten. Mittlerweile, also wir waren früher sehr stark in der Automobilindustrie und im Thema der Motorenindustrie, aber sind jetzt wirklich zu einem breiten Unternehmen geworden, die Komponenten einfach für eine nachhaltige Produktion einerseits in der Energieübertragung, in der Energiespeicherung, in der Energienutzung darstellt. Also wir haben wirklich die gesamte, wenn man so nennen will, Value Chain und das zeichnet, glaube ich, die MIBA aus. Es ist auch unsere Vision und also früher war es kein Antrieb ohne MIBA-Technologie, jetzt ist es kein Power ohne MIBA-Technologie und die Mission ist Technologies for a Cleaner Planet. Also es ist wirklich, wir sind davon überzeugt und wir arbeiten daran, dass man mit den Produkten, die die MIBA herstellt, einen Beitrag dazu leistet für das Thema der Dekarbonisierung. Und das ist meiner Meinung nach nicht nur gut für den Kontinent und für das Klima an und für sich, aber es ist schon noch etwas, wo ich sage, man merkt, dass es den Leuten auch einen gewissen Purpose gibt. Und es ist den Leuten ja also wahnsinnig wesentlich, auch in einem Unternehmen zu arbeiten, wo man das Gefühl hat, dass es wirklich auch einen Beitrag leisten möchte.
Du, wie viele Standorte habt ihr weltweit? Wie viele Mitarbeiter kann man sich da ungefähr so größenordnungsmäßig vorstellen?
Wir sind ungefähr 7.500 Mitarbeiter, haben Standorte, wenn du mich jetzt genau niedernagelst, kann ich es dir nicht einmal sagen, aber wir sind in allen, also wir sind nicht in Afrika, aber wir sind in Brasilien, wir sind in den USA, wir sind in der Slowakei, Österreich, Deutschland, wir sind in Singapur, wir sind in China, wir sind in Indien. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ansonsten verzeihe man mir das. Aber das Headquarter ist eben in Oberösterreich, also dort eigentlich, wo mein Vater auf die Welt gekommen ist. Und das merkt man auch einfach, diese lokale Bindung. Und das merkst du auch bei den Mitarbeitern, vor allem bei denen, die lange dabei sind. Da gibt es eine irrsinnige Loyalität auch zum Unternehmen und das ist was sehr Schönes.
Du hast ja selber 3 Kinder und ihr habt ja dort auch einen Kindergarten eingerichtet und Sommerbetreuungstechnikwochen und so weiter. Macht es sehr, sehr viel. Ist dir das ein besonderes Anliegen, diese Bildung schon im Bereich der frühkindlichen Erziehung sozusagen?
Ja, das war nämlich noch mein Projekt, also sozusagen die Initiierung. Das Kind, es ist eine Krabbelstube, also wir haben damals eine Analyse gemacht sozusagen, wo ein Bedarf besteht und wir haben gemerkt, der Kindergarten, dafür besteht gar kein so ein großer Bedarf, weil die Eltern ihre Kinder meistens gerne in den Kindergarten dorthin geben, wo sie dann später auch in die Schule gehen. Aber für eine Krabbelstube gab es einen großen Bedarf und wir haben das dann auch initiiert. Nicht immer mit den Auflagen etc. so einfach, aber weil verstehen wir noch nicht, warum man für 80 Zentimeter große Stöpseln einen 3 Meter hohen Raum ungefähr also sozusagen zur Verfügung stellen muss. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Gruppen und der wird sehr, sehr gut angenommen. Und nachdem, wie du gesagt hast, mir das Thema Bildung an und für sich, aber vor allem auch das Thema Bildung, gerade im Bereich der Technik, des Bereichs, also MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, ein großes Anliegen ist und es vor allem auch irgendwie mit unseren Firmenwerten übereinstimmt, nämlich auf der einen Seite lebenslanges Lernen und auf der anderen Seite Technologieführerschaft, ja, also es sind 2 von den 4 Werten, haben wir dann gesagt, dass wir das natürlich auch dem einen Schwerpunkt geben, dem Kindergarten oder der Krabbelstube. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein Sommerbetreuungsprogramm zur Verfügung gestellt. Wir haben einfach viele Eltern, die nicht wissen, was sie 9 Wochen lang im Sommer mit den Kindern machen können, wo sie sie unterbringen. Die Leute müssen teilweise getrennt Urlaub machen. Und deswegen haben wir das zur Verfügung gestellt, wird sehr gut angenommen. Aber eben vor allem auch, weil wir hier schon versuchen, das Programm spannend zu machen und hier hier einfach auch wirklich dieses wieder hineinschnuppern in die Technik etc. Das macht den Kindern großen Spaß und da merkt man einfach auch, wie leicht du dich für Technik begeistern lassen kannst.
In deinen parlamentarischen Ausschusstätigkeiten, also ist ja neben der Wirtschaft dann eben auch die Wissenschaft, die Forschung ganz, ganz wichtig.
Ja, genau. Ich bin in den Ausschüssen, also neben dem Hauptausschuss bin ich in den Ausschüssen Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und ich sage immer, das ist so die schöne, der schöne Kreis sozusagen für den Wirtschaftsstandort, weil du brauchst im Endeffekt die Fachkräfte. Das heißt, du brauchst die Ausbildung, die Leute bilden sich weiter, du hast die Wissenschaft und dann hast du die Forschung, die im Endeffekt ja wieder eine Grundlage dafür ist, dass wir einen erfolgreichen Standort haben. Also sind alles sehr, sehr spannende Ausschüsse. Und da versuche ich natürlich auch mein Engagement in anderen Bereichen dann in die Ausschussarbeit hineinzubringen.
Du hast vorher erzählt, 2017, als wir dann gemeinsam alle ins Parlament gekommen sind, du warst damals bei den Verhandlungen dabei im Bereich Bildung, Wissenschaft, Forschung in dieser Hauptgruppe bei den Regierungskoalitionsverhandlungen. Wie ist das damals verlaufen? War das so, wie du dir das gedacht hast oder hättest du dir das im Nachhinein anders vorgestellt, anders gewünscht?
Also ich war 2017 dabei, damals mit der FPÖ. Ich muss sagen, das war alles relativ smooth. Also im Hinblick auf Forschung und Entwicklung hatten die ein relativ, damals war Bildung damals nicht bei uns, war das ein relativ einfaches und ähnliches Verständnis, das muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr sozusagen anwendungsorientiert auch, aber die Grundlagenforschung ebenfalls in Betracht ziehend und hier auf dem Wissenstransfer auch einen wesentlichen Punkt zu legen, Schwerpunkt zu legen. Mit den Grünen war es dann ein bisschen anders. Das war einfach auch interessant und wir haben, glaube ich, im Endeffekt auch ein wirklich gutes Regierungsprogramm vorgelegt. Die Grünen hatten halt, also gerade beispielsweise im Bereich der Hochschulpolitik habe ich immer mehr einen unternehmerischen Ansatz, auch sozusagen, dass die Wissenschaft oder die Universitäten im Endeffekt auch Fachkräfte ausbilden müssen, ja. Das hat sich nicht immer zu 100% getroffen, aber im Endeffekt, glaube ich, sind wir zu einem guten Regierungsprogramm gekommen und haben ehrlich gesagt auch schon relativ viel davon abgearbeitet. Also ich glaube, da könnten sich andere Kapitel teilweise von uns etwas abschneiden.
Du hast jetzt gerade den massiven Fachkräftemangel erwähnt, der ja mittlerweile eigentlich ein Arbeitskräftemangel ist. Also es fehlen ja in jeglicher Berufsgruppe fehlen Mitarbeiter. Welche Lösungsansätze siehst du denn für diese Herausforderung?
Ja, ich glaube, da gibt's nicht einen Lösungsansatz, sondern da gibt's natürlich viele. Also das ist das sogenannte schöne Mosaik. Natürlich musst du etwas definitiv in der Ausbildung machen. Ja, das ist ja auch eines meiner Herzensprojekte hier, den Bereich der MINT-Ausbildung zu steigern, also mehr junge Leute und vor allem junge Mädchen für Technik zu begeistern. Aber du brauchst etwas im Bereich der Umbildung, also sozusagen, wenn Leute sich umschulen lassen möchten. Aber du musst doch bei den drei wesentlichen Arbeitnehmergruppen ansetzen. Das ist einerseits, wie schaffe ich es, qualifizierte Leute aus dem Ausland herzubringen. Da haben wir jetzt einen ersten Schritt mit der Rot-Weiß-Rot-Karte gemacht, aber wir brauchen einfach noch mehr und verstärkt in Österreich diese Leute. Da müssen wir die Verfahrensdauern einfach reduzieren. Auf der zweiten Seite sind es die Frauen. Ich glaube, hier haben wir ein großes Potenzial. Da müssen wir natürlich auch dieses Thema Kinderbetreuung entsprechend zur Verfügung stellen. Und das dritte ist der Bereich, wie schaffen wir es, ältere Arbeitnehmer, die eigentlich noch arbeitswillig sind, weiterhin im Arbeitsleben zu halten. Gibt sicherlich auch steuerliche Ideen, wie man da Anreize schaffen kann. Es muss sich für die Leute auf jeden Fall lohnen. Das ist definitiv, das ist ja auch ein ÖVP-Slogan, Leistung muss sich lohnen. Den unterstütze ich, aber wie gesagt, da brauchen wir wirklich jede Anstrengung und auch jeden klugen Kopf, um hier daran mitzuarbeiten, dass wir das hier schaffen.
Ein Bereich, wo ganz, ganz besonders viele Arbeitskräfte fehlen, sind natürlich dieser MINT-Bereich, also diese Branchen, die in diesem Bereich tätig sind. Und vor allem fehlen da natürlich auch viele Frauen und Mädchen. Du hast dir dann eigentlich zur Aufgabe gemacht, die Situation zu ändern und zu sagen, schon von klein auf empowern, dass sich auch Frauen, Mädchen da vorstellen können, in dem Bereich beruflich aktiv zu werden, und hast eine Stiftung gegründet, die Mentality-Stiftung. Erzähl mal, Wie ist es dorthin gekommen? Was war dann so die Initiative? Warum hast du das ergriffen? Und was macht sie jetzt gerade?
Also wir haben damals noch, wie ich eben Vorsitzende der jungen Industrie war, gemeinsam mit dem Technischen Museum ein Ausbildungsprogramm für Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen zur Verfügung gestellt. Das heißt Technik kinderleicht, weil wir gemerkt haben, dass einfach die Pädagoginnen sind ja hauptsächlich einen extremen Respekt vor Technik haben und dass sie Angst haben, wenn die Kinder fragen, warum der Strom aus der Steckdose kommt. Und deswegen haben wir da Ausbildungen zur Verfügung gestellt. Das ist extrem gut angekommen, muss man sagen. Und der zweite Trigger war, dass ich ja auch immer wieder in so Sitzungen, Ausschüssen etc. gesessen bin, auch vor allem im Rahmen der industriellen Vereinigung. Und die Unternehmen mir jedes Mal gesagt haben, dass sie zu wenig Leute haben und vor allem zu wenig Frauen. Und das ist mir dann irgendwann einmal schon ziemlich, muss ich sagen, am Zeigegegangen und habe gedacht, jetzt, na, da müssen wir halt auch wirklich was machen. Und habe damals ein Experiment gemacht oder eine Studie in Auftrag gegeben, gemeinsam mit Fair Advice, die sind in der Verhaltensökonomie relativ stark, wo wir ein digitales Lernspiel entwickelt haben, was Mädchen von der dritten, vierten Klasse Volksschule spielen und wo wir uns angeschaut haben, ob sie, wenn sie dieses Spiel spielen, ob sie sich danach einerseits stärker für MINT-Berufe interessieren und auf der anderen Seite, ob sie diese typischen Hemmfaktoren, mangelndes Selbstbewusstsein, weniger Freude am Wettbewerb etc., ob sie das abbauen. Das haben wir lustigerweise damals mit Martin Koch am IHS gemacht und das hat sehr positive Ergebnisse gegeben und dann haben wir gedacht, na, wenn das so einfach ist, dann versuchen wir da einfach auch wirklich die Unternehmen zu bündeln, um hier eine Initiative zu starten und habe eben mit neun Unternehmen und eben der Wirtschaftskammer und der Industriellen Vereinigung als Partnern und der Innovationsstiftung die Mentality-Stiftung gegründet. Und der Vorteil daran, dass wir die Innovationsstiftung dabei haben, die ja eine sozusagen vorgelagerte Stiftung des Bildungsministeriums ist, dass wir den Sprung ins Bildungssystem haben. Und das ist wesentlich. Das heißt, wir probieren Initiativen aus, sind da, glaube ich, relativ innovativ. Und wenn sie erfolgreich sind, dann werden sie hoffentlich ins Regelsystem umgelegt. Und so kommen wir dann hoffentlich auch in die Breite.
So aktuelle Projekte, die ihr jetzt gerade macht?
Ja, also wir haben einiges. Also wir sind jetzt gerade dabei, auf der einen Seite natürlich dieses Robitopia auszurollen. Mhm. Da müssen wir vor allem es schaffen, die Lehrer und Lehrerinnen anzusprechen, dass sie die Kinder dazu bringen, dieses Spiel zu spielen. Ist super wirklich, relativ einfach und hilft ja auch im Sachunterricht. Also kann ich wirklich nur jedem Pädagogen und jeder Pädagogin empfehlen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es einfach unterschiedliche Ideen gibt. Es kommen ja, wie im Sommer verkündet worden, die MINT-Regionen, also wo wirklich die in einzelnen Regionen stark Unternehmen mit Schulen etc. zusammenarbeiten sollen. Da sind wir der Partner im Bereich der Mädchen und Frauen. Aber wir sind natürlich auch dabei, gerade uns zu überlegen, wie sprechen wir junge Mädchen an, wie wird unsere Kommunikationsstrategie sein, wie können wir auch Lehrer dafür begeistern oder sie darauf aufmerksam machen, welchen wichtigen Einfluss sie auf Mädchen haben, wie können wir Berufe frauenfreundlicher erklären, wie können wir Studien frauenfreundlicher erklären, also Studiengänge. Also das sind so einige. Wir haben relativ viel vor, sage ich einmal.
Sehr, sehr gut. Welchen Vorteil haben denn Frauen, wenn sie in einem technischen Beruf sind?
Also der Allerwichtigste, glaube ich, ist, und ohne den würde es auch gar nicht gehen, ist, dass es wahnsinnig spannende Berufe sind. Ja, also der technische Beruf ist ja nicht der Automechaniker allein, der für viele Frauen, glaube ich, nicht besonders attraktiv ist, sondern der technische Beruf ist ja einer, der im Endeffekt Lösungen darauf sucht, vor allem auch für die globalen Herausforderungen, die wir haben, wie im Bereich der Digitalisierung, Klimawandel, natürlich Demografie etc. Und da sind einfach technische Lösungen notwendig, ansonsten schaffen wir es nicht. Ja. Also das heißt, auf der einen Seite spannende Berufe mit einem gewissen Purpose, sehr oft wichtig für Frauen. Ja. Also ich sage immer, mit MINT kannst du die Welt verbessern. Der tolle Nebeneffekt ist natürlich einerseits, dass eine technische Ausbildung sehr oft auch im Bereich der Innovationsfreude, der Innovationsgabe die Frauen natürlich einen Schritt weiterbringt und, muss man ganz ehrlich sagen, auch, dass sie meistens nachher einfach finanziell unabhängiger sind, weil normalerweise technische Berufe relativ gut bezahlt sind und man auch leichter einen Job findet.
Wenn du jetzt sagst, so wie bereits in der Schule, im Kindergarten, also ich erlebe das selber ja, dass das halt bei uns immer noch in Österreich relativ konventionell dann ist und dann kommt mal Physik und dann kommt mal Chemie und die meisten haben eh schon irgendwie Panik vor all dem. Wie könnte man das deiner Meinung nach denn anders unterrichten von klein an, so dass das irgendwie lebendiger oder spannender wird?
Ja, ich glaube, das Essentielle ist ein bisschen sozusagen die Fragen der Kinder zu beantworten. Ja, also was natürlich immer gut ankommt, ja, und vor allem auch in früheren Jahren ist sozusagen die Experimente, die es gibt. Das heißt, sei es jetzt das Trockeneis oder ich weiß nicht, was es alles gibt. Ja. Aber dann, glaube ich, ist die Frage einfach sozusagen, Kinder einfach zu fragen, was wollt ihr denn wissen? Ja. Also mir hat einmal ein Lehrer gesagt, also die Kinder wollten irgendwie wissen, wie so ein Auto funktioniert und dann haben sie es einfach zerlegt. Ja. Und ich glaube, darum geht es ein bisschen, dass es sich stark um das Interesse der Kinder dreht, weil damit kannst du sie natürlich auch begeistern. Ja. Und das andere ist, glaube ich, auch, und das versuchen wir jetzt zum Beispiel auch in diesen MINT-Mittelschulen, wo es jetzt einen Schulversuch gibt, ist, dass du nicht immer nur Physik und Chemie und so allein machst, ja, sondern dass du ein bisschen MINT unterrichtest. Ja. Also sozusagen, dass du dieses Zusammenspiel im Endeffekt machst, wo alles einigermaßen ja ineinander auch fließt und nur so Technik funktioniert. Und das Zweite ist natürlich eine Frage auch immer der Didaktik. Ja? Wie schaffen Pädagogen und Pädagoginnen es, teilweise Phänomene, die natürlich immer nicht selbsterklärend sind, dann auch spannend an die Kinder, den Kindern zu erklären?
Also eigentlich ein sehr, sehr großer Beitrag auch zu mehr Chancengerechtigkeit, wenn du jetzt so zurückschaust, dein ganzes Leben, du hast im Ausland studiert und viele verschiedene Stationen durch, auch in anderen Unternehmen. Was sind denn was waren denn damals deine größten Herausforderungen so am Weg und was sind sie heute für dich?
Was waren meine größten Herausforderungen? Dass ich recht wenig geschlafen habe, ehrlich gesagt. Nein, ich glaube, die größten Herausforderungen, das, was ich mir immer wieder ein bisschen in Erinnerung halte, und das ist etwas sozusagen, woran ich auch wirklich arbeiten möchte, ist, dass ich teilweise wahrscheinlich sogar für einige Sachen zu wenig Selbstvertrauen gehabt habe. Ja? Also mir wurden hier und da auch Positionen angeboten. Ich habe sie schon, also einige habe ich natürlich genommen, aber bei einigen habe ich mir gedacht, na, das ist jetzt noch zu früh oder sonst was. Und ich glaube, dass da gilt es wirklich auch, also sozusagen das Thema MINT bei jungen Mädchen ist ja nicht nur ihnen MINT zu vermitteln, ja, also MINT-Wissen, sondern sie auch zu stärken eben genau in diesen Bereichen des Selbstbewusstseins etc. Ja. Ich war immer eher ein Generalist, muss man sagen. Das ist aber, glaube ich, in einer gewissen Hinsicht einfach eine Typsache. Aber natürlich, auch je älter du wirst, umso mehr Selbstbewusstsein bekommt man. Aber ich glaube, dieses Thema des Selbstbewusstseins, der Stärkung des Selbstbewusstseins von jungen Frauen, Mädchen vor allem schon in der Schulzeit präsentieren zu lernen etc., das ist, glaube ich, etwas, da können wir auch noch ein verstärktes Augenmerk drauf legen.
Du selbst hast JUS studiert,
ja.
Und nicht Technik.
Warum?
Warum?
Also es hat zwei Gründe. Einerseits wollte ich Diplomatin werden, wo mir dann immer wieder erzähle ich auch ein väterlicher Freund, der Botschafter war, gesagt hat, du, das ist nichts für dich, weil ich bin so undiplomatisch, das geht sich nicht aus. das hätte man natürlich auch ganz ehrlich gesagt mit einem Technikstudium machen können, weil du kriegst ja dann eher eine diplomatische Ausbildung etc. Also das ist der eine Grund. Der wirkliche Grund ist aber ganz ehrlich gesagt, dass ich einfach nicht für Technik in der Schule begeistert wurde. Für mich war Physik wirklich ein Schreckensfach, ja. Und deswegen finde ich es auch so wesentlich, dass wir hier Konzepte haben, wo Kinder begeistert werden sollen, weil ich wollte einfach irgendwas studieren, wo ich sicher nicht Physik habe, und das ist eigentlich im Nachhinein natürlich irrsinnig schade, ja. Also das ist wenn man mich fragt, was ich bereue, sage ich, dass ich nicht Technik studiert habe. Ne?
Wenn du jetzt trotzdem deinen Weg von bis heute so siehst mit den verschiedenen Stationen, welchen Rat würdest du denn so Frauen und jungen Mädchen mitgeben, die vielleicht auch ähnliche Ambitionen verfolgen und sagen, ich will da was leisten, ich will da was machen, aber auch eben Familie, Kinder, die ganze Vereinbarkeitsgeschichte, wie du das ja auch hast, im Background haben. Was würdest du ihnen raten?
Also ich würde ihnen ganz ehrlich gesagt raten, einmal über dieses gesamte Thema der Vereinbarung etc. gar nicht so viel nachzudenken. Ja. da muss sich etwas ändern in Österreich. Also ich glaube, das ist doch klar, ja. Und wenn die jetzt zu jung sind, dann ist es hoffentlich sozusagen, meistens ist es ja so, dass die Kinder auch nicht mehr mit 22 Jahren auf die Welt kommen, sondern ein bisschen später. Also unterschiedlich, aber ich sage jetzt mal, ich generalisiere ja mal. Also da muss sich etwas ändern und da wird sich auch etwas ändern, dass dieses Thema der Vereinbarkeit einfach einfacher gemacht werden, weil wir brauchen es, ehrlich gesagt, in einer gewissen Hinsicht für eine gerechtere Gesellschaft, aber vor allem auch für den Wirtschaftsstandort. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon etwas, wo ich prinzipiell sage, macht das, was euch Spaß macht, aber informiert euch besser. Ja, weil das große Problem, was wir haben, warum sich so wenig Mädchen für technische Ausbildungen interessieren, ist, weil sie sie gar nicht kennen. Ja, weil sie entweder im Rahmen sozusagen der Berufsorientierung nicht ordentlich kennenlernen oder selbst wenn sie sich dafür und lasst euch, wenn ihr euch dafür interessiert, nicht abbringen. Ja, das haben wir leider trotzdem auch immer noch so, dass teilweise sie dann eigentlich dafür interessieren, aber dann muss man ganz ehrlich sagen, auch Mütter immer wieder dann es den Mädchen ausreden und das ist eigentlich schade. Also ganz wichtig sind auch in diesem Zusammenhang Role Models, junge Frauen, weil mit denen kann man sich besser identifizieren, die technische Berufe haben, weil man muss ganz ehrlich sagen, Mädchen können nichts werden, was sie nicht sehen.
Du bist sicher ein Role Model und für viele ein Vorbild. Wer ist denn dein persönlich größtes Vorbild?
Ich habe viele Vorbilder, ja. Ich tue mir wirklich schwer mit einem Vorbild, ja. Also ich finde natürlich Marie Curie ein unglaubliches Vorbild, die eine Pionierin in ihrem Bereich war, für die es nicht einfach war, ja. Die einzige Frau war, die zwei Nobelpreise bekommen hat, ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich gesagt in anderer Hinsicht sagen, es war auch für mich mein Vater ein Vorbild, ja. Es war meine Mutter ein Vorbild, ja. Ich hatte auch Lehrerinnen, die Vorbilder von mir waren. Also ich profitiere wirklich davon, dass ich mehrere Vorbilder habe, was mich, glaube ich, auch dazu werden hat lassen, eine eigenständige Person zu werden.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Satz zum Ende. Am Weg, also deine Mission quasi zu empowern, zu schauen, dass mehr Menschen sich generell und vor allem mehr Mädchen sich für MINT-Fächer interessieren, ein Weg zu mehr Chancengerechtigkeit. Jetzt am Schluss noch ein paar so Fragen einfach, wo man sagt so, was wünschst du dir? Was wünschst du dir für die nächsten 5 Jahre? Für dich persönlich, für deinen Weg?
Also ich wünsche mir ganz ehrlich gesagt, dass die Mentality Stiftung erfolgreich ist. Wir müssen in ungefähr 2 Jahren wieder auf Fundraising gehen, dass mir meine Unternehmenspartner treu bleiben. Und das können sie ja nur, wenn wir erfolgreich sind mit der Mentality Stiftung. Also mein ganz großes Ziel ist, dass wir mit der Mentality Stiftung den wesentlichen, dass wir der Player werden, der einen Beitrag dazu leistet, dass sich mehr Frauen für technische Ausbildungen interessieren und damit auch innovativer, selbstständiger und unabhängiger werden.
Was wünschst du dir für die Politik?
Für die Politik wünsche ich mir, ehrlich gesagt, dass die Kluft zwischen den Parteien gekittet wird. Ja, das Klima in der Politik ist einfach nicht auszuhalten, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist mittlerweile so viel Hass, dass das einfach nicht mehr produktiv ist.
Was wünschst du dir für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Österreich?
Dass wir wirklich auf dieses Thema der Forschung, die ja im Endeffekt gerade für ein Land wie Österreich, wo man nicht nur produziert, weil es auch nicht so billig ist, dass hier ein Augenmerk gelegt wird, dass unsere Stärken weiter ausgebildet werden. Wir haben gerade einen Nobelpreisträger, den Anton Zeilinger, also wir sind gut in der Grundlagenforschung, aber wir müssen es noch besser schaffen, dass wir diese Ergebnisse tatsächlich auch in Produkte und Lösungen und diese exportieren.
Und am Ende deiner politischen Karriere möchtest du sagen können,
dass ich konkret einige Sachen, ja, also wie gesagt, einige Ziele erreicht habe. Weil ich glaube, das ist etwas, ich bin ein Mensch, ich möchte einen Beitrag leisten. Ja, also wenn man so sagen will, ich möchte Wert schöpfen. Und das möchte ich am Ende meiner politischen Laufbahn sagen, dass ich sage, ja, ich habe tatsächlich einen Beitrag geleistet und habe tatsächlich Ziele erreicht.
Wunderbar. Danke vielmals, Therese, dass du heute da warst. Das war's schon wieder. Seid nächstes Mal auch wieder dabei. Und die Therese und ich müssen unsere letzten Kartons packen, weil wir ziehen jetzt dann um in die neuen Bürogebäude beim neuen Parlament. Beim neuen alten Parlament. Danke fürs Dabeisein und schaltet wieder rein.
Danke sehr.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.